Die Predigt kommt jetzt und das ist auch sehr schön. Und jede Predigt hat einen Bibeltext als Ausgangspunkt. Und der steht in diesem Fall heute im Johannesevangelium Kapitel 6 ab Vers 22. Und ich sage euch nicht, wie lange, weil das ist ganz schön lange. Wenn ihr wollt, könnt ihr das zu Hause alles nochmal nachlesen. Also ich fange dann mal an. Die Überschrift über dem Abschnitt heißt Jesus, das Brot des Lebens. Und jetzt geht der Text los. Am nächsten Tag versammelten sich die Menschen wieder auf der anderen Seite des Sees und warteten auf Jesus. Sie wussten, dass er mit seinen Jüngern zusammen herübergekommen war, die Jünger dann jedoch allein im Boot fortgefahren waren und ihn zurückgelassen hatten. Mehrere Boote aus Tiberias legten in der Nähe der Stelle an, wo sie nach einem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Menge sah, dass weder Jesus noch die Jünger da waren, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum hinüber, um ihn zu suchen. Als sie dort ankamen und ihn fanden, fragten sie: Rabbi, wie bist denn du hierher gekommen? Jesus erwiderte, und da müsst ihr euch jetzt mal die Antwort überlegen, ob die überhaupt zur Frage passt. Rabbi, wie bist denn du hierher gekommen? Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten: Was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte: Das ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten: Wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte: Ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater. Und der gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns doch dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Soweit der Bibeltext. Der Text, die ganze Geschichte, die sich da abgespielt hat, das Gespräch zwischen den Leuten vom See Genezareth und Jesus, bezieht sich irgendwie auf das Geschehnis der Speisung der 5000. Das Erlebnis für die Leute ist nämlich noch nicht 24 Stunden her gewesen. Und aufgrund dieses Erlebnisses wollten sie auch unbedingt Jesus wiedersehen. Das ist doch völlig klar. Wenn man so ein Wunder miterlebt hat, wie von zwei Broten und fünf Fischen oder was umgekehrt, fünf Broten und zwei Fischen, 5000 Leute satt werden, ist das schon ein starkes Ding. Also mir würde das jedenfalls so gehen. Versorgung kostenlos, ohne dass man einen Finger krumm machen muss, Kartoffeln schälen oder so. Kann man doch nutzen, oder? Die Reaktion Jesu darauf war aber anders, als das die Leute berechnet hatten. Er ist eigentlich gar nicht wirklich auf die Frage eingegangen, die sie hatten. Er hat eigentlich nur rausgelassen, was ihn selbst wirklich bewegt hat. Ist euch das aufgefallen beim Durchlesen bzw. beim Zuhören? Er hat gesagt, was er meinte, ohne wirklich die Frage, die die Leute hatten, zu beantworten. Er hat sich Luft gemacht, könnte man auch sagen. Er hat das Berechnende der menschlichen Gedanken durchschaut und warf den Leuten knallhart vor, dass sie nur bei Jesus sind, weil sie einen praktischen Nutzen davon haben. Wegen nichts anderem waren die Leute da. Die wollten ein Wunder sehen, die wollten eine Show haben und die wollten satt werden. Das, was Jesus vielleicht gelehrt hat, das war in zweiter Linie vielleicht wichtig. Und ich habe mir dabei gedacht, als ich die Predigt vorbereitet habe, Mensch Michael, warum bist du denn bei Jesus? Und ich frage uns jetzt hier, warum sind wir denn bei Jesus? Warum sind wir denn hier? Warum sind wir heute hier im Gottesdienst? Warum pflegen wir eine Beziehung zu Jesus? Warum machen wir das? Haben wir einen praktischen Nutzen davon? Oder machen wir das etwa, weil wir ihn lieben? Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir sagen natürlich so ganz pauschal, na klar, wir lieben Gott und wir lieben Jesus, der hat uns gerettet und weiter und Punkt, Punkt, Punkt. Da kann man ganz viele Sätze formulieren, aber ist das so in unserem Herzen? Lieben wir Jesus oder wollen wir bloß in den Himmel kommen? Das ist ein Unterschied. Ja, wenn Jesus 24 Stunden zuvor die Leute satt gemacht hat, wenn er ihnen gepredigt hat und ihnen Zusammenhänge erklärt hat, die das Reich Gottes betreffen, ging es ihm nicht in erster Linie darum, den Leuten das Leben zu vereinfachen oder ihre Situation zu verbessern. Das war nicht die Motivation seiner Predigt und auch nicht die seiner Lehre, sondern, und in diesem Bericht, den ich euch vorgelesen habe, platzt er raus, worum es ihm wirklich geht. Ich habe vorhin gesagt, er hat sich Luft gemacht und irgendwie stelle ich mir vor, dass sich da bei Jesus im Lauf seiner Lehrtätigkeit, die er da vielleicht, weiß ich nicht wie lange schon, ein Jahr oder zwei durchgeführt hat, dass sich da so ein Druck aufgebaut hat bei ihm und er hätte eigentlich gern gewollt, dass die Leute ihn verstehen, dass die Leute begreifen, was er wirklich will. Aber die Leute, das hat er ja zum Ausdruck gebracht, die wollen nur Wunder sehen und satt werden. Die begreifen überhaupt nicht, warum er überhaupt redet. Und nun platzt er raus, nun ist der Druck im Kessel bei Jesus so hoch, dass das rauskommt. Worum geht's ihm wirklich? Und da sagt er dann, ganz engagiert, macht euch doch keine Gedanken um vergängliche Dinge wie Essen, Trinken, Versorgung, Sicherheit, sondern sucht stattdessen vielmehr das oder sucht den, der euch als einziger das ewige Leben geben kann. Sucht den, der euch retten kann aus Schuld, aus Versagen, aus Angst, der euch rausholen kann aus schlechten Bindungen. Sucht den, der euer ganzes Sein dorthin bringt, wo echte Freude ist, wo echte Sicherheit ist, wo eine ewige Heimat ist, die kein Ende hat, weil das Haus verfällt oder weil die Gesellschaftsform sich ändert, wo der Wald stirbt oder was. Heimat auf dieser Erde ist gut und schön, aber das ist nicht ewige Heimat. Und sucht also den, der euch ewige Heimat geben kann, der euch ein echtes Zuhause geben kann und der euch ein echtes Zuhause ist. Und seht weg von den Möglichkeiten, die auf dieser Erde da zu sein scheinen. Seht weg von den irdischen Möglichkeiten. Seht doch mal auf Gott, der hat ganz andere Möglichkeiten, der hat überirdische Möglichkeiten. Gott ist ein Außerirdischer, das ist doch schon mal krass. Ja, und erkennt endlich, dieser jemand, der euch das alles geben kann, bin ich, sagt Jesus. Ich bin Jesus, der Zimmermannssohn aus Nazareth. Und ich bin der Christus, auf den ihr und eure Vorfahren schon hunderte Jahre wartet. Ich bin der Messias. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus noch mehr. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das für euch zu sein, ist meine Berufung. Ihr sollt kein schöneres Leben haben, aber ihr sollt nicht zugrunde gehen vor lauter Sehnsucht nach mehr. Für die Leute, die zugehört haben, war das natürlich ein großer Happen. Schwer zu schlucken und schwer zu verdauen und schwer verständlich auch noch. Und sie sagten sich, wie sollen wir denn jetzt damit umgehen? Was sollen wir denn jetzt sagen dazu? Wie sollen wir reagieren? Was sollen wir denn tun jetzt mit dieser Botschaft, mit diesem Bolzen, den er da rausgehauen hat? Und ich sehe Jesus regelrecht vor mir und vor den Leuten stehen und darauf antworten. So mit dem Hintergrund, mit dem Druck in ihm drin. Mann, begreift doch endlich, was ich von euch will. Gott will, mein Vater will, dass ihr mir glaubt, was ich euch sage. Und die Reaktion der Leute war, ach, Moment, ganz langsam, wir verstehen ein bisschen schwierig. Wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann beweise uns doch erstmal, dass du tatsächlich größer bist und mehr bist als der Zimmermannssohn aus Nazareth, den wir kennen. Beweise uns mit noch einem großen Wunder, dass du wirklich der Sohn Gottes bist und im Auftrag Gottes hier unterwegs bist. Und damit du auch weißt, wie du uns das beweisen kannst, guck mal, der Mose hat damals unserem Volk in der Wüste Manna vom Himmel regnen lassen. Mach doch sowas Ähnliches. Die Speisung der 5000 gestern, das war gestern. Aber noch so ein Ding, wenn du noch sowas bringst, dann können wir dir glauben. Das würde uns überzeugen. Und da musste Jesus sie erstmal korrigieren, habe ich gelesen. Moment, das mit dem Manna war nicht Mose, sondern das war Gott, euer Gott, der auch mein Gott ist. Und nun kommt das nächste Ding, was Jesus rauslässt, was schwer verdaulich ist. Und Leute, jetzt und hier, heute, in dieser Sekunde, in diesem Augenblick, gibt euch euer Gott wieder Brot vom Himmel, so wie das Manna damals, um euch zu ernähren. Dieses Himmelsbrot steht lebendig vor euch. Ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt und mir das abnimmt und mir vertraut, der wird nie wieder Hunger haben. Und Jesus meint hier nicht den körperlichen Hunger, wenn der Magen knurrt, wo was zum Verdauen fehlt, sondern der meint den Hunger, den man in der Seele hat, in der Persönlichkeit hat, wo man leer ist und sich sehnt nach der Füllung dieses Loches in uns. Diesen Hunger meint Jesus. Und genau das ist leider aber auch für mich ganz persönlich jetzt die Stelle im Text, wo ich immer wieder zumache. Mir gefällt dieser Satz nicht. Ich bin das Brot des Lebens. Für mich ist das irgendwie eine unappetitliche Vorstellung. Jesus zum Verzehren. Das ist irgendwie nicht das, was ich gut finde. Und dann fallen mir auch gleich so diverse Vergleiche ein. Ich denke ans Vorabendprogramm, wenn die Kinder Kinderfernsehen gucken, Kika, oder wenn da den Schluss ist, dann kommt auch Bernd das Brot. Eine völlig dümmliche Tricksendung, wo ich denke, wer sowas erfunden hat, ich sag lieber nicht, was man mit dem machen müsste. So, das war das eine. Oder man hört ja so im Kollegenkreis, na, der ist ja dumm wie ein Brot. Und dann stellt sich Jesus hin und sagt, ich bin das Brot des Lebens? Na toll. Dann ist Jesus ja auch nicht viel besser als Bernd das Brot oder, ja. Nun gut, Fakt ist, dass diese Bibelstelle einfach nicht meine Lieblingsbibelstelle ist. Nicht meine Lieblingsaussage Jesus, wenn er sagt, ich bin das Brot. Das sage ich nicht weiter. Wenn ich mit irgendjemandem von Jesus rede, dann verkneife ich mir das zu sagen. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ja, Fakt ist, dass ich zu dieser Aussage mich innerlich irgendwie distanziere. Ich halte Abstand zu dieser Aussage, obwohl ich natürlich theoretisch weiß, wie das alles zu verstehen ist. Es ist Fakt, ich muss mit dieser Aussage leben. Die steht in der Bibel drin und Jesus hat sie selbst gesagt, diese Passage. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens und wenn Jesus das sagt, dann ist das auch so. Ich muss also an meiner Stellung zu dieser Aussage arbeiten. Damit ich aber eine gesunde Stellung zu dieser Aussage Jesu einnehmen kann, trotz meiner Abneigung gegen diese Aussage, ich bin das Brot, folgendes. Das muss ich mal kurz ablegen hier. Magda und ich, wir haben in Kaufland ein Brot gekauft. Brot. Guckt euch das ganz genau an. Ein Fladen von etwas. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und wenn man Hunger hat, dann, ja, dann kann man damit schon was anfangen. Brot. Brot ist Hauptnahrungsmittel. Brot ist die Lebensgrundlage und fürs Leben existenziell. Brot hat alles in sich, was wir brauchen, um unseren Körper zu ernähren, um ihn am Leben zu erhalten. Da sind Nährstoffe drin, wie Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Vitamine, Ballaststoffe, irgendwelche Mineralsalze. All diese Stoffe, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die sind hier drin und die sind alle wichtig, damit wir unsere Körperfunktionen erhalten können, damit wir die Funktion des Körpers gewährleisten können. Riechen, schmecken, sehen, stehen, denken, Leistung bringen, arbeiten, schlafen, hören, weiß ich nicht, was ich jetzt vergessen habe von diesen ganzen Sinnesdingern da. Aber damit wir das alles können, brauchen wir Brot. Wir müssen unseren Körper ernähren. Wir müssen unseren Körper ernähren, damit er leben kann. Brot hat alles, um uns zu kräftigen, uns zu sättigen und unser Leben zu erhalten. Kurz gesagt, Brot hat alles, um uns gut zu tun. So, und jetzt habe ich weitergedacht. Brot ist selbstlos. Brot hat eine Bestimmung, das ist nicht umsonst da. Und die Bestimmung des Brotes ist Leben erhalten. Und um seiner Bestimmung gerecht zu werden und das Leben zu erhalten, gibt sich das Brot selbst auf. Es gibt sich weg. Es gibt sich weg an andere. Brot wird klein gemacht und wird verzehrt, wird aufgegessen. Und tatsächlich ist es auch so, jede Zutat, aus der so ein Brot gebacken wird, gibt sich selbst auf. Da ist zuerst das Korn. Das kommt in die Erde, wird zugeschüttet, ist dunkel, schwarz, nass, feucht, kalt. Es vergammelt, es löst sich auf, aber es wird ein neuer Halm daraus. Der Halm geht hoch in die Erde, er entwickelt eine Ähre und in der Ähre entwickeln sich Körner. Aber auch der Halm wird abgeschnitten. Irgendeiner kommt mit dem Mähdrescher oder mit der Sense, fährt alles breit, schneidet alles ab. Und wenn der Halm kaputt ist, geht's den Körnern an den Kragen. Auch die Körner bleiben nicht so, wie sie sind. Die Körner werden mit Gewalt aus der Erde rausgedroschen. Und die ausgedroschenen Körner, die werden beim Mahlen zerstört, pulverisiert und zu Mehl gemacht. Alles wird kaputt gemacht, alles wird zerstört und das Mehl wird mit Feuer und Hitze zu Brot gebacken. Und das Brot bleibt auch nicht, wie es ist. Das Brot wird zerstückelt und zerschnitten und letztendlich aufgegessen. Dieser schmerzvolle Existenzprozess des Brotes, ja, endet immer mit dem Nicht-mehr-Dasein des Brotes. Das ist doch graulich. Und das ist nur die Bestimmung von Brot, zum Schluss nicht mehr da zu sein. Brot gibt sich hin, um seiner Bestimmung gerecht zu werden. Und jetzt, wo ich um die Hingabe des Brotes weiß, dass Brot nur Kraft und Leben gibt, wenn es verzehrt wird, Es reicht nämlich nicht, wenn man viel über Brot weiß und was da alles drin ist und so und wie man das macht und wie groß die Luftblasen in den Zwischenräumen sind oder wie schwarz die Kruste ist, wie fest oder wie knusprig oder auch nicht. Das spielt alles keine Rolle. Brot wird seiner Bestimmung nur gerecht, wenn wir es essen. Angucken reicht nicht. So, und jetzt, wo ich das weiß, wozu Brot da ist und wie man mit Brot umgehen muss, kann ich viel besser einschätzen, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn ihr was von mir haben wollt, müsst ihr mich essen. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Jesus sagt also, dass er gekommen ist zu uns, um uns zu ernähren, um uns zu kräftigen, um unsere Lebensfunktionen zu erhalten oder wiederherzustellen, die wir brauchen, um ewiges Leben zu bekommen und um den inneren Hunger, den wir haben, zu stillen. Jesus ist als Lebensmittel gekommen. Wir sollen von ihm leben und wir sollen durch ihn leben. Und er wird sich an uns geben. Er wird sein Leben aufgeben, er wird sterben und vernichtet sein, so wie Brot. Aber genau dazu wurde er von Gott, dem Vater, geschickt. Das war der Plan, damit wir durch Jesu Brotbestimmung leben können. Damals haben die Leute dann gefragt, und was sollen wir jetzt tun? Und diese Frage müssen wir uns jetzt auch stellen. Was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt habt ihr eine schöne Geschichte gehört über Brot und über pulverisierte Getreidekörner. Und nu, was denn jetzt? Was machen wir denn damit jetzt mit dieser Information? Was antwortet Jesus darauf? Er will, dass wir ihm glauben. Dass wir ihm glauben und das glauben, was er gesagt hat. Jesus will, dass wir auf seine Kosten leben. Jesus will, dass wir auf göttliche Kosten leben. Jesus will, dass wir als Kinder Gottes leben. Und wir hier drin in diesem Raum, also nicht nur hier, sondern so ganz generell, wir sind Menschen, denen Jesus anbietet, nicht mehr ohne, sondern mit Gott weiterzuleben. Nicht mehr einsam zu sein, nicht mehr allein zu sein, sondern in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater im Himmel, weiterleben zu können. Wir können also mit dem zusammen sein, der uns liebt, so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn zu Brot gemacht hat, von dem wir leben sollen, den wir essen sollen. Weiterleben mit dem, der uns helfen kann und der uns hilft, der uns trägt, und der uns sogar auch erträgt. Das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht, mit uns zusammenzuleben. Ja, und Jesus bringt uns auch in Sicherheit. Und Jesus ist der, der uns erfüllt. Wir können also mit dem weiterleben, der unser Freund und unser Anwalt ist, der für uns eintritt und der für uns kämpft. Wir sollen nicht mehr unter unserer Schuld und unserem Versagen leiden. Unsere Schuld soll uns nicht mehr trennen und von Gott distanzieren und auch nicht mehr von denen trennen, die unter unserer Schuld zu leiden haben. Wir sollen ein anderes Leben leben, ein Leben in der Nähe Gottes. Ein Leben, in dem wir für unsere Verfehlungen Vergebung erlangen vor Gott. Weil er uns verzeiht und weil er unsere Schuld einfach abwäscht von uns. Ein Leben, in dem wir auch vor Menschen unser Versagen einräumen und zugeben können. Und dadurch, wenn wir sowas tun, kann es zu Heilung von Beziehungen kommen. Das kann geschehen. Und wir sollen mit Gott ein Leben leben in Ehrlichkeit vor Gott und mit Gott. Das heißt, ganz praktisch, wir leben oder wir können oder könnten ein Leben leben von der Wärme, die Gott ausstrahlt. Unser Herz ist dann kein Eisblock mehr. Wir könnten leben von dem freundlichen Licht Gottes, das er ausstrahlt und mit dem er unser Denken und unser Fühlen erhält. Ein finsteres Herz, eine finstere Seele ist keine Option mehr. Und wir können uns von ihm geliebt werden, weil wir merken, dass er uns liebt. So wie wir sind. Und das bedeutet, wenn wir das merken, dass Gott uns liebt, dann ist da eine Wärme in uns, die sich zu Liebe entwickelt. Und dann können wir plötzlich auch andere lieben. Wir lernen von seiner Treue, mit der er uns treu ist, auch treu zu bleiben. Und wir lernen von seiner Gerechtigkeit, was gut und richtig ist, oder auch das, was falsch und schlecht ist. Und wir akzeptieren diese Maßstäbe Gottes und setzen sie in unserem Leben um. Und weil Gott Hoffnung für uns hat, haben wir Hoffnung für uns selbst und auch für die Leute um uns rum. Gott, der Vater, will genau das, was ich gerade gesagt habe, mit uns allen erreichen. Das ist jetzt keine Utopie von irgendwelchen utopischen Sozialisten oder weiß ich, von irgendwelchen Traumtänzern oder Traumdeutern oder Phantasten, sondern das ist eine reale Chance, die wir haben, weil Gott sie uns gibt. Gott will, dass wir genau das erreichen. Und er hat seinen Sohn Jesus, das Brot, uns wiedergegeben. Er hat ihn wieder auferweckt zum Leben, damit wir ihm danken können. Genau dafür, dass er sich selbst aufgeopfert haben und wir können ihn deshalb lieben, weil sich da Liebe entwickelt hat. Wir können Jesus lieben, wenn wir sehen, was er getan hat für uns, wie er sich aufgeopfert hat. Und dann können wir ihn zusammen anbeten. Aus Liebe heraus. Mit allen zusammen, die Jesus auch lieben. Hier auf der Erde und später dann auch im Himmel. Es gibt tatsächlich auch für Gott nichts Schöneres, als dass wir Jesus anbeten. Als gerettete Glaubende. Alle zusammen, als eine geeinte Gemeinde Jesu. Als eine geeinte Gemeinschaft. Und wir stehen dann vor ihm und drücken ihm in unserer Anbetung unsere Liebe aus. So funktioniert das. Und jetzt möchte ich euch noch aus der Bibel weiter vorlesen, aus Johannes 6, ein paar Verse. Das muss ich nun nochmal machen, das gehört nämlich auch irgendwie dazu. Und zwar ab Vers 38. Da sagt Jesus wieder: Ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat, und nicht, um zu tun, was ich selbst will. Und es ist der Wille Gottes, dass ich von allen, die er mir gegeben hat, auch nicht einen verliere, sondern sie am letzten Tag zum ewigen Leben auferwecke. Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen, und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tage auferwecke. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, hat schon das ewige Leben. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie sind alle gestorben. Dieses aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Und wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Ja, soweit Zitat der Reden Jesu aus dem Johannesevangelium. Und tatsächlich klingt auch das, was ich jetzt gelesen habe, ziemlich martialisch. Ihr müsst mein Blut trinken, ihr müsst mein Fleisch essen. Das ist wirklich nicht appetitlich. Aber ich hoffe, dass ich euch ein bisschen in meine Gedankenwelt habe reingucken lassen können. Wie gesagt, es ist nach wie vor schwierig für mich, davon zu reden, dass wir Jesu Fleisch essen und Jesu Blut trinken müssen. Aber es ist ja bildlich gemeint. Wir sollen ja nun nicht wirklich hier irgendwie Kannibalismus praktizieren, was ja auch rein praktisch gar nicht geht jetzt, wenn wir an Jesus denken. Es geht darum, dass wir das, was Jesus sagt, was Jesus uns anbietet, dass wir das in unserem eigenen Leben umsetzen, dass wir ihm das abkaufen, dass wir dazu Ja sagen. Ja, Jesus, so wie du das gesagt hast, so ist das und ich will genau das. Das heißt, wir glauben, was er sagt. Wir verlassen uns auf seine Botschaft und lassen uns darauf ein. Und das, was wir gehört haben von ihm. Wir finden das nicht nur gut und richtig, sondern wir setzen es um, ganz direkt und ganz praktisch und ganz persönlich in unserem eigenen Leben. Seine Botschaft ist jetzt unsere Botschaft. Und so können wir lernen, mit Jesus und sogar von Jesus zu leben. Und an dieser Stelle möchte ich jedem anbieten, der eine Frage hat: Ich weiß nicht, wie ich dieses Brot essen soll. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll jetzt. Der kann zu mir kommen und dann machen wir einen Bund mit Jesus. Und dann gibt's Brot. Dann wird eine Beziehung hergestellt zwischen Gott und uns und ewiges Leben vermittelt, das direkt aus dem Himmel von Gott kommt. Amen. Amen.